1. Mose 31. Weil jetzt hier ein paar sitzen, die jetzt die Wochen nicht dabei waren. Eine kurze Zusammenfassung, wo wir gerade sind. Jakob, der Sohn Isaaks, wollte sich eine Frau anlachen, ne, und endlich Familie gründen. Papa sagt so, und Gott sagt auch so, hey, aber nicht von den Heiden hier, sondern von der Familie. Ne. Also latscht er los zu seinem Onkel Laban, der genauso ein Geschäftsmann ist wie er. Genauso weiß zu tricksen und zu fälschen und zu manipulieren, so für seine eigenen Zwecke. Und Jakob verliebt sich Hals über Kopf in diese wunderschöne Frau Rebekka, deren Augen leuchten, zu deren Anklitz, Reihe. Ah, danke. Ich habe einen Namen, bitte mich sofort korrigieren. So ein, die wunderschöne Reihe, ja, wenn er seine Mutter begehrt, das wäre komisch. So ein Reihe kommt, ne? So ein, und verknallt sich sofort. Auch Reihe ist total verliebt. So ein, kommt zu Laban und er sagt so, hey, ich würde gern die Reihe heiraten. Laban sagt, klar, dann bleibst du in der Familie, das ist besser, als wenn es niemand Fremdes kriegt, mach mal so. Musst aber 7 Jahre für mich arbeiten. Kein Ding. Ne, und die Party ist, es wird gut getrunken, gut gefeiert, gut gelacht, ne, und am nächsten Tag wacht er in seinem Hochzeitszelt auf und wird daneben die Lea, seine, die Schwester von Rahel, mit trüben Augen, mit mattem Geist. Eine Frau, die nicht in seinen Augen leuchtet und wunderschön ist und wertvoll, für die er sich nicht investieren will. Und der ist voll stinkig. Ne? Und Laban sagt, ja, so ist es bei uns Gesetz, Pech. Aber pass auf, mach die Woche fertig, die Hochzeitswoche, dann gebe ich dir meine andere Tochter dazu. Arbeitest halt nochmal 7 Jahre. Alles klar. Ne? 7 Jahre vergehen wie in einem Hauch, steht da. Als ob es Tage waren. Ne? Lernt seine Reihe besser kennen, alles ist wundervoll und schön. Aber trotzdem ist in seinem Inneren immer wieder diese Sache, die hochkommt, so, aber das hier ist nicht mein Zuhause. Hier bin ich nur Besucher, hier bin ich Fremdling. Ich arbeite und gründe Familie zwar hier, aber ich soll nicht hier sein, sondern an den Ort, den Gott mir verheißen hat, zu meinen Eltern zurück. So ein, ne, und langsam wird die Arbeit schwerer und härter für ihn. Und er selber bleibt auf dem gleichen Stand, investiert in Laban und Laban wird immer reicher. Selbst Laban gibt zu, ja, ich werde immer reicher und bin gesegnet, weil Jahwe, dein Gott, dich mich segnet, weil du hier bist. Ne? Und dann kommt dieser Moment so, wo halt sagt so, okay, pass auf, ich muss gehen und ich will gehen, aber ich gehe nicht mit leeren Händen. Wir machen es so, und du gibst mir diese gefleckten und diese schwarzen Schafe und die gestreiften und was auch immer, ne? So, die waren immer weniger in der Herde und weniger wert auch, ne? Und ich weide die für dich. Alles, was gescheckt ist und so weiter, behalte ich, und alles, was weiß ist und sauber, das behältst du, und ich mache 2 Herden und alles ist wunderbar, ne? Laban sagt, Deal, gutes Geschäft, ne? Nimm du mal das wenige und abgefrackte, und ich habe hier meine Kohle. So ein 6 Jahre später, so ein Vers 34 im Kapitel 30, und der Mann wurde außerordentlich reich, bekam viele Herden, Mägde, Knechte, Kamele und Esel. Jakob, bei dem läuft's. So ein, das ist die Situation, in der wir jetzt sind. So ein, also lasst uns weiterlesen, Vers 1. Er hörte aber die Reden der Söhne Labans. Die sagten, Jakob hat alles weggenommen, was unser Vater gehört. Und mit dem, was unserem Vater gehört, hat er sich all diesen Reichtum verschafft. Und Jakob sah, dass auch Labans Angesicht ihm gegenüber nicht mehr war wie früher. Und das ist eine Sache, die mich auch gerade betrifft. Dieser Blick, der sich ändert zwischen Menschen, ne? Und das ist eine Sache, die ständig passiert. Das ist eine Sache, vor die viele sich wehren und Angst haben, aber die man akzeptieren muss. Ne? Ein Mensch ist für dich für eine bestimmte Zeit von Nutzen vielleicht oder sinnvoll oder wichtig oder beeinflussend, so ein, ne, aber irgendwann kommt der Zeit, kommt eine andere Zeit, wo du diesen Menschen nicht brauchst, sondern niemand anderes. Ne? So ein, und ich hatte das so oft, dass auch andersrum, so Menschen am Anfang hässlich waren in meinen Augen oder unangenehm oder nicht wichtig. Aber mit der Zeit hat sich mein Angesicht oder ihr Angesicht geändert. Ne? Und diese Menschen wurden mir kostbar und wertvoll und schön und wichtig, ne? Und Gewinn bringt für mich auch. So ein, aber das kann sich auch wieder ändern, weil wir Menschen, wir sind unbeständig. Wir werden verwandelt. Wir entwickeln uns. So, wir lernen selber einen Stil kennen und gehen dann mit diesen Überzeugungen unseren Weg weiter. Ne? So, wir werden nie gleich denken, gleich sehen, gleich hören, gleich verstehen oder gleich anwenden in vielen Punkten, in manchen schon. So, einfach weil wir so unterschiedlich sind. So, ne? Und das ist auch in der Welt so. Wenn du versuchst, Menschen zu gefallen oder wenn du erwartest, dass jemand deinem entspricht, wirst du nur enttäuscht sein und da wird es nur Bruch geben. Das ist in der Ehe genau das Gleiche. Meine Frau, als ich sie das erste Mal gesehen habe, so war unscheinbar. So, ne, ich saß da auch auf so einer Couch halt und ich bin halt vorbei, weil ich aufs Klo musste. So, ne, und ich dachte halt so, hallo Dorit. So, ne, bin aufs Klo und wurde zurück. So, aber irgendwann, nach einem halben Jahr oder so, weiß ich nicht mehr, aber wurde diese Frau irgendwie besonders. Ne? So, auch in meinem Herzen, aber auch ihr Angesicht hat sich verändert. Ne? Und auf einmal wurde sie schöner und wichtiger und kostbarer für mich. Ne? Und wenn ich dann aufs Klo bin, das war halt ihre Stammcouch, so ein, wenn ich dann aufs Klo bin, dann habe ich gesagt, hi, Dorit. Ne? So ein, und dann haben wir geheiratet und mussten ein Leib werden. Ne? Und da gab es bei uns halt sehr viele Spannungen, so ein, und sehr viel sich wehren dagegen. So ein, ne, und da war es dann oft wieder, hi Dorit, ne? So, oder, ja, hi Dorit, ne? Und manchmal, hi Dorit, so ein, und das ist ein Auf und Ab, ne? So ein, aber was ich gelernt habe, und das ist wichtig im Umgang mit jedem Menschen, in jeder Beziehung, so ein, ich muss den Menschen einfach so nehmen, wie er ist. Sonst klappt keine Beziehung, auch keine Arbeitsbeziehung, es klappt nicht deine Beziehung als Elternteil mit deinem Kind, es klappt nicht als Ehemann und Ehefrau, es klappt nicht in der Gemeinde oder in irgendeiner anderen Freundschaft. Man muss akzeptieren, dass jeder sein Denken hat und jeder seinen Wandel hat. Man muss akzeptieren, dass man in bestimmten Punkten zusammengehen kann und in anderen Punkten halt nicht. So, in der Ehe ist es nun mal ein bisschen gebundener, so, und da muss man dann einen Weg zusammenfinden. Das heißt, der eine muss dem anderen sterben, so dass man ein neuer Leib wird, der zusammen gehen kann. Ne? Aber wenn du versuchst, auf Freundschaft zu bauen, wirst du nur enttäuscht oder wirst enttäuschen. Es geht nicht auf Dauer. Ne? Und auch hier ist die Situation, solange Jakob Gewinn gebracht hat und Nutzen war, schön anzusehen war in Labans Augen, so lange hat er ihn auch freudestrahlend angesehen. Doch jetzt ist es so, dass Jakob reicher ist als Laban. Und dass Laban nicht mehr reicher wird. Und auch seine Söhne sehen das und fangen an, missmütig zu werden. Weil auch sie dieses Erbe haben wollen dann später. Und sie es nicht geben können. Und das ist der Punkt, so der immer wieder in dieser Welt ein Konflikt ist, auch für uns Christen. So, wir sind in dieser Welt und das stimmt. Und es gibt Zeiten, wie bei Jakob zum Beispiel, wo wir doch berufen und auserwählt sind, so wie Jakob. So, dass wir uns in der Welt bewegen müssen. Und manchmal auch ziemlich lange. Wo überhaupt nicht viel Geistliches passiert, wo wir nur ackern und andere reicher werden, wo wir selber nicht erkennen, dass wir reicher werden oder Nutzen daraus haben, wo wir einfach durch müssen. Ne? Diese Zeiten sind ätzend. aber dennoch ist es ein Punkt, wo ich dankbar bin, dass Gott mir immer wieder dann den Blick gibt, so, hey, ich komme bald. Und du bist hier nur zu Besuch. Du musst hier nicht reich werden. Bei dir muss es nicht laufen nach deinen Plänen und Wünschen und Zielen. Das habe ich dir nicht versprochen. So, und das gebe ich dir in bestimmten Bereichen, in anderen nicht. In manchen hast du es und dann nehme ich es dir einfach weg. Ich habe nicht gesagt, dass du immer dir vorkommst, als ob du im Licht stehst und alle Antworten hast und überhaupt keine Sorgen und so. Du müsstest dich nicht sorgen, du könntest immer Licht sein und im Licht stehen, aber dennoch bringe ich dir Prüfungen. Dennoch bemesse ich Anfechtungen, und Versuchungen, die auf dich zukommen. Aber ich bemesse sie so, dass du das schaffst, ne? Das ist für mich das Allerschwerste als Christ, in so einer Situation hier zu sein. Ich meine, du machst alles richtig. Und du hast Früchte. Und du siehst, wie Gott dich segnet und wie er wirkt. Wie Gott auch dadurch durch dein Leben Nichtchristen beeinflusst, sodass sie zur Erkenntnis kommen, hey, da ist Gott unterwegs. Ne? Aber dennoch an dem Punkt zu sein, wo es aber das Umfeld so aussieht, als ob du absolut verflucht bist, ne? Wo es das nicht akzeptiert, wo du selber denkst, keine Ahnung, warum es so schwer ist. Keine Ahnung, warum die Leute jetzt nicht mehr mit mir reden. Keine Ahnung, warum ich auf einmal der Böse bin. Und keine Ahnung, warum ich auf einmal einsam bin hier. Warum ich jetzt gerade wirklich mich fremd, nicht nur mich fremd fühle, sondern auch wirklich fremd bin. Ne? Warum Freundschaften sich verändern. Und da, wo eine feste Freundschaft war und eine Liebe und Verbundenheit auf einmal eine Mauer ist. Ne? Es ist einfach eine Sache, es ist einfach so schmerzlich und so schwer für einen Menschen, wenn sich was verändert. Und das nicht zum erstmal guten, ne? Unabhängig davon, dass man überhaupt gar nichts falsch gemacht hat oder sich nicht verändert hat oder was auch immer. Auch eine Sache, die wir akzeptieren müssen, damit wir in Gottes Wegen bleiben. Ne? Da sprach der Herr Jahwe zu Jakob: Kehre zurück in das Land deiner Väter und zu deiner Verwandtschaft, und ich will mit dir sein. Und Jakob ließ Rahel und Lea zu seiner Herde aufs Feld hinausrufen und sprach zu ihnen: Ja, ich sehe, dass das Angesicht eures Vaters mir gegenüber nicht mehr ist wie früher, aber der Gott meines Vaters, der ist mit mir gewesen. Und ihr wisst, wie ich eurem Vater gedient habe, mit meiner ganzen Kraft. Euer Vater hat mich betrogen und mir meinen Lohn 10-mal verändert, doch hat es Gott nicht zugelassen, dass er mich schaden dürfte. Wenn er sagte, die Gesprengten sollen dein Lohn sein, so warf die ganze Herde Gesprenkelte. Sagte er aber, die Gestreiften sollen dein Lohn sein, ja, so warfen die ganzen Herden Gestreifte. So hat Gott eurem Vater die Herde genommen und sie mir gegeben. Jahre später, ne? Und das ist halt das, was Jakob hier, weißt du, er lernt ja Gott gerade kennen. Ne, wir wissen, kurz vor Laban hat er sich bekehrt bei dieser Himmelsleiter, wo die Engel auf ihn abstiegen und hat gesagt, du bist denn mein Gott jetzt und ich bete dich an. Ne, und in der Zeit siehst du halt, so in seiner Lebenszeit, die hier aufgeschrieben ist, siehst du halt so, wie Gott immer mal wieder in sein Leben kommt und wie Jakob lernt, wer Gott ist und dass sie ihm vertrauen kann. Und in jeder Situation sagt Gott uns, alles dient zum Guten. Ich habe für alles einen wichtigen Grund. Und ich kann das für mich manchmal nicht fassen. Und ich habe auch Bereiche, wo ich mich bemüht habe mit ganzer Kraft und irgendwie dachte ich, das war sinnlos oder für nichts. Oder ich habe nicht verstanden, warum ich in manche Situationen rein musste. Oder warum ich durch manche Zeiten gehen musste oder noch bin. Ne? Weiß nicht, warum Gott dann manchmal einfach ewig lang nichts sagt und man blind ist. Ne? Warum man so beschwert sein muss, obwohl man glaubt und kämpft und alles richtig macht. Oder zumindest versucht, gerecht zu leben. Mit sich und mit dem anderen. Ne? Aber es kommt immer der Punkt, wo der Lohn kommt. Und das dürfen wir nie vergessen. So, wenn wir durch Zeiten müssen, wo wir uns beraubt fühlen oder beraubt werden, Gott ist mit uns. Und Gott hat dir bis jetzt in deinem ganzen Leben, solange du mit ihm gehst, hat er für jeden Tag für dich gesorgt. So, war da. In den schlimmsten Phasen deines Lebens, auch wenn du dich alleine gefühlt hast vielleicht, oder gottlos, aber im Nachhinein weißt du, wenn du raus warst, so, aber Gott war trotzdem mit mir. Und er hat mir jeden Tag das gegeben, was ich gebraucht habe an Trost. Oder an Ermahnung. Oder an Wissen, an Lehre, an Einblick. So, weißt du, nur im Jetzt fühle ich mich gottlos. So, aber ich bin's nicht. Und das weiß ich morgen. Und das ist eine Sache, wo ich wachsen möchte. Egal wie das um mich ist und ob es so läuft, wie ich mir das vorstelle oder ganz anders. So, und ich möchte vertrauen und ruhig sein. Weil ich weiß, diese 20 Jahre gehen rund und danach geht es anders weiter. Weil ich bin in Gottes Verheißung und in seinem Willen und in seinem Plan. Kein Tag, den du hattest, war sinnlos. Und wenn er noch so weltlich oder menschlich oder sinnlos scheinte oder schwer, es war wichtig, dass du durch diesen Tag gegangen bist. Dass du diese Schritte getan hast. Es war wichtig, dass du die Gedanken bekommen hast durch diese Situation. Wenn wir aus der Versuchung raus sind oder aus der Anfechtung, sind wir stärker als vorher. So, und es sind gerade diese Zeiten, die nicht nach Segen aussehen, die uns verformen in sein Bild. Die uns wieder zu dem Punkt bringen, dass wir uns erinnern, Mann, da ist Gott. Und ich brauche Gott. Und ich kann nicht so gottlos leben, sondern ich muss Gemeinschaft suchen mit ihm. Ich muss überhaupt nicht hilflos und planlos sein oder wütend und bitter und zornig oder verletzt oder suchend. Ich kann an dem Ort sein, wo all diese Nöte gestillt werden. Und ich kann meinen Blick erheben nach dem da oben, weil da ist alles ruhig. Da ist alles fest. Das keine Veränderung. So, hier unten ist Chaos, Dunkelheit. Hier unten ist es böse zum Teil und ungerecht. So, aber da oben ist alles still. Und das ist das, was wir geschenkt bekommen haben. Weißt du, du kannst entweder dein Leben nehmen und wenn du durch sowas musst wie Jakob hier, durch so eine Zeit, die du nicht verstehst vielleicht, weil eigentlich war sein Plan, na, ich gehe da mal hin, hol mir eine schicke Frau und gehe wieder zurück. Mach Familie. So, aber das lief ganz anders. Jetzt hat er zwei Frauen, weil er so dumm ist und seine erste Frau nicht akzeptieren wollte, die Gott ihm gegeben hat. Die wunderschöne Lea. Die Frau seines Lebens am Ende. Die Frau, mit der er begraben sein wird. So, die Frau, die ihm die Kinder gibt und die ihn liebt und für ihn dient. So, die einen Leib sein möchte mit ihm. So, weißt du, Rahel, die macht viele Probleme. Rahel? Ist richtig, oder? Ja, danke. So, ne, Rahel macht Probleme. Rahel bringt diese Spaltung, diese Zwietracht zwischen den Schwestern. Das ist die, die ihr Mann verkauft. Für ein paar Liebesäpfel, damit sie noch mal schwanger wird. So, ne? Und das ist die, die den Götzen hier heute klaut und mitnimmt, wo es dann endlich ins verheißene Land geht. Ne? So das, was für ihn so kostbar und so schön und so wertvoll war, wo er sich so investiert hat und gelebt hat, auf diesen ganzen Stress hätte Jakob einfach verzichten können. Er hätte ein wundervolles, ruhiges Leben haben können. Er hätte viel schneller ein Segen sein können. Ne? Aber dennoch, auch unsere dummen Entscheidungen, auch unsere fleischlichen Entscheidungen, Gott kann das drehen und segnen. Aber dennoch heißt es nicht, dass sie besser sind oder richtig oder gut oder zu akzeptieren. Ja. So, ich möchte zufrieden sein mit Lea und möchte nicht begehren die Reihe. Ja. Was in unserem Herzen ist. Vers 10. Es geschah nämlich zu der Zeit, wo die Tiere brünstig wurden oder werden, dass ich meine Augen aufhob und im Traum schaute. Und siehe, die Böcke, die die Herde besprangen, die waren gestreift, gesprenkelt und gescheckig. Und der Engel Gottes, der sprach zu mir im Traum: Jakob. Ich antwortete: Ja, hier bin ich. Er sprach: Ja, heb doch deine Augen auf und siehe. Alle Böcke, welche die Schafe bespringen, sind gestreift, gesprenkelt und scheckig. Denn ich habe alles gesehen, was dir Laban antut. Ich bin der Gott von Bethel, wo du deinen Gedenkstein gesalbt und mir ein Gelübde abgelegt hast. Nun mach dich auf, geh hinaus aus diesem Land und kehre zurück in das Land deiner Geburt. Dieser Engel Gottes wieder, der mehrmals auftaucht in der Bibel. Ne? Aber diesmal, also hier wird es gleich gesagt, dass es Gott ist, der ihm begegnet. Ne? In Vers 13, ich bin Gott von Bethel. Ne? Da ist dieser Bote halt, ne, in seinem Leben, der spricht. Und das ist eine Sache, für die ich mit am meisten dankbar bin in meiner Beziehung mit Jesus. Das, was ich durch ihn bekommen habe. Ich bin Gott, aber ich habe alles gesehen. Ich habe dich gesehen. Ich sehe dich in dem, wo du gerade bist. Ich sehe auch die Ungerechtigkeit, die du ertragen musst. Ich sehe, worauf du verzichtest. Ich sehe, wofür du mühst und noch keinen Lohn hast, aber du wirst Lohn haben. Ich habe dich nicht vergessen. Und das ist ein Punkt, den ich brauche in meinem Glauben. Ne? Ich meine, wenn alles gut läuft, dann machst du dir nicht viel Gedanken. Aber wenn du Probleme hast oder Sorgen oder Fragezeichen oder Dunkelheit oder was auch immer, Bedrängnis, das sind die Zeiten, wo du Glaube brauchst und suchst. Und da möchte ich mir immer wieder ein Bewusstsein tun, auch wenn ich es vielleicht gerade so nicht sehe oder wahrnehme oder es nicht so scheint, mein Gott, der sieht mich. Ich bin ein gesehener Mensch. Ich bin ein gehörter Mensch. Ich bin niemals gottlos, auch wenn ich mich so fühle oder so benehme. Keiner von uns kann gottlos sein, wenn der Heilige Geist in dir wohnt. Ich bin verstanden. Und ich bin wichtig. So wie wir es vorhin gesungen haben oder gebetet haben, ich schäme mich nicht für dich und du schämst dich nicht für mich. Der Schöpfer selber sieht dich. Und nur weil er vielleicht eine Laban-Situation zulässt, so heißt es nicht, dass du deinen Lohn später nicht bekommst oder Laban gerichtet wird. Weißt du, es ist halt Gottes Zeit. Und entweder ergebe ich mich dem und sage, okay, so wie du das willst, so akzeptiere ich das. Oder ich mache es zu meiner Zeit und dann muss ich kämpfen und rudern und handeln und tricksen. Jede offene Tür nutzen oder mir Türen aufsprengen, die verschlossen sein sollten, durch die ich nicht gehen sollte. Ne? Damit ich meine Zeit manipuliere und kontrolliere. Und all das, was ich damit bewegen kann. Weißt du, gesegnet sind die, die vertrauen. Ja. Gesegnet sind die von uns, die in Stille sein können. Auch wenn es laut ist. Und gesegnet bist du, wenn du Gottes Furcht hast, weil du ihn kennengelernt hast und siehst, wie herrlich er ist und wie beständig. Im Endeffekt, selbst wenn wir hier vielleicht nie reich werden in dieser Welt mit unseren Träumen und Wünschen oder unseren Zielen, die wir vor Augen haben, es kommt der Moment, wo auch Jesus kommt und sagt, komm jetzt nach Hause. Du verlässt jetzt diesen Ort und kommst jetzt in das verheißene Land. Mit mir. Es kommt dieser Ort, wo ich nicht mehr Fremdling bin und wo ich nicht mehr mit meinem Zelt rumlatsche, dass ich immer wieder auf- und abbauen muss, weil Gott sagt, okay, und jetzt geht's in die Stadt. Oder jetzt geht's hinter den Hügel und da lagerst du heute Nacht. Es kommt der Zeitpunkt, wo alles erfüllt sein wird und wo ich dann in mein Haus einziehen darf, das Gott selber für mich baut. Und auf diesen Traum auf dieses Ziel laufe ich zu und danach strecke ich mich aus. Nicht immer, das schaffe ich nicht. Und dann habe ich hier wieder Sorgen und Leid und Kummer oder Bitterkeit und Zorn und Wut und Hass oder Zweifel und Kämpfe. Aber wenn ich schaffe, nach oben zu gucken und auf das Ziel, auf diesen Ort, der mich erwartet, diesen langen Weg und da irgendwo hinten ist mein Haus, da ist Familie, da ist Zuhause. Da ist dann endlich Bleiben von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wenn ich darauf gucke, so dann investiere ich mir hier auch nicht in Holz und in Stein und in Stroh, sondern dann investiere ich in Edelsteine und in Metalle. Wenn du in dieser Zeit hier gerade müde bist im Glauben, dann liegt es nur daran, dass du nicht nach oben guckst und vergessen hast, wer Gott ist. Ja. Ich meine, für mich ist die Zukunft gerade ungewiss und ich habe da das zerrt, weil man halt nur drüber nachdenkt. Ne? Weil man nur diese Gedanken mit Gedanken zu kämpfen hat, was wäre wenn, was wird sein, was könnte und was auch immer. Ne? All dieses, was auf mich zustreben könnte oder wo ich mich befinden könnte, ist alles so zukünftig und viel zu viel. Ne? Mich wird nur eine Sache treffen, aber ich weiß halt nicht welche. Und das ist so ermüdend, sich Gedanken darüber zu machen, was es alles für Möglichkeiten sein könnte und welche davon dann meine Zukunft ist. Man kann das jetzt nicht mehr genießen. Man wird untätig in dem, wo man hier ist. Wenn ich nur über meine Zukunft nachdenke, jetzt nicht die Zukunft von Ewigkeit zu Ewigkeit, sondern meine menschliche hier. Verliere ich Liebe für meinen Nächsten. Weil dann sind mir die Leute hier nicht mehr wichtig, wenn ich zum Beispiel überlege, woanders, dass Gott mich woanders hinschickt. Und das hatte ich in Leipzig. Da hat Gott schon gesagt, okay, ich schicke dich woanders hin. Ne? Ich sagte ihm nicht wo, aber mach dich fertig, kündige Wohnung. Und in diesen 3 Monaten hatte ich mich nur noch mit dem beschäftigt, was da kommen wird. Ich wollte nicht mehr an dem Ort sein, wo ich war. Die Freude und Liebe war weg. Ich musste mich von meinem Pastor abnabeln. Ich konnte ihn nicht mehr singen hören, nicht mehr predigen, nicht mehr reden, nicht mehr beten. Ich war rebellisch, bin rausgegangen dann beim Gottesdienst. Ich habe meinen eigenen Gottesdienst dann gemacht, weil ich, ne, wie so ein kleines Kind, das dann flügge wird. Ne? Auf einmal ist alles böse, was da sitzt. Pubertäres Denken. Ne? Total vergessen, wie wichtig der Mann war für mich und wie gesegnet ich war durch ihn und seinen Dienst. Seine Art zu singen, seine Art zu predigen oder zu beten oder zu dienen oder zu lernen. Das will ich nicht mehr. An so einem Punkt möchte ich nicht mehr sein. Ich möchte kontrollieren und beherrschen, was mich beherrscht und kontrolliert. Ich möchte das lernen. Beständig zu sein, egal wie stark dieser Wind da ist. Und wenn das Wasser kommt und die Welle zu hoch ist und an mein Haus prascht, ich möchte da drinnen schlafen wie ein Baby. So wie Jesus in diesem Schiff oder Boot. Ne? Dem das Ganze überhaupt keine Angst gemacht hat. Ne? Ich möchte nicht mehr so in meinem Zelt sein oder in meinem Boot oder auf meinem Weg so wie die Jünger um Jesus. Die nicht geschlafen haben oder nicht ruhig waren und still und vertraut haben, sondern die gedacht haben, wir sterben. Jesus, Mann, wir sterben. Hier, nimm den letzten Rettungsring, rette dich, was auch immer. Die da, ne? Und Jesus steht da auf und macht einfach nur Ruhe. Alles ruhig. Das war eine wichtige Lektion für die Jünger und auch für uns, weil ich habe dieses Bild für mich selber schon so oft angewandt. Ne? Ich kann ruhig sein. Und wenn ich das Gefühl habe, Jesus schläft gerade oder ist ruhig und sagt nichts oder ist nicht ansprechbar für mich zumindest gerade und alles ist chaotisch, dann ja, ist meine Kraft eher darin zu finden, stille zu werden vor Gott. So still wie er. Ich muss nicht erwarten, dass Gott die ganze Zeit mich zulabert. Gott weiß, dass ich ihn die ganze Zeit zulabern werde, aber so ein, ich kann davon Abstand nehmen, so ein, zu denken, ich bin nur dann ein lebendiger Christ, wenn Gott die ganze Zeit redet. Bin ich denn nur ein Gott der Nähe oder nicht auch ein Gott der Ferne? Und das ist eine Sache, die ich als Mensch halt lernen muss. Und so lerne ich auch Gott kennen. So, ich muss durch Situationen durch, wo Gott mir ferner scheint, auch wenn er ganz nah ist. Er sieht uns. Und er hört uns. Und er ist mit uns. Und ich bin dankbar, dass Jesus nicht so eine Labertasche ist. So, auch wenn es interessanter ist, was er halt zu reden hat. So, aber ich bin eh so ein Typ, so, ne, wenn ich mit jemandem spazieren gehe, genieße ich das, vielleicht nicht unbedingt spazieren, aber ne, wenn ich mit jemandem einen Weg habe, dann genieße ich das, nicht allein zu sein, aber ich will nicht die ganze Zeit reden. Ich genieße das auch echt mal, einfach nur mit meiner Frau, ohne zu reden, zu gehen. So, meine Gedanken dabei zu haben, ich weiß, sie ist da. Ich muss mit meiner Frau, das wäre schrecklich, wenn ich mich ins Bett lege oder wir uns ins Bett legen, gute Nacht, dann fängt sie erst an zu erzählen. Was sie so am Tag erlebt hat und wie es mir geht und was ich darüber denke und was auch immer. Ich bin so froh, dass wir still nebeneinander sein können. Ne? Oder dass wir am Abend, wenn wir uns entspannen von dem Alltag so und Zeit zusammen haben, auch da reden wir nicht viel miteinander. Aber wir sitzen zusammen und das genieße ich. Auch früh morgens, ich könnte es nicht ertragen, wenn da mich jemand die ganze Zeit nur zunagt. So, ne? So, weil ich bin da wirklich Zombie, so ein Frühmorgens, ne. Ich will dann, ich muss da erstmal lebendig werden, irgendwie, so ein, ne, und, oder unser Urlaub, so, wir haben fast nicht miteinander geredet, die ganze Woche. Wir haben miteinander geredet, aber es war viel auch einfach nur ruhig, ne. Und das ist wichtig in einer Beziehung, dass man sich Raum lässt und den anderen auch Raum lässt. Ich fände es schrecklich, wenn Jesus die ganze Zeit kuscheln würde oder meine Frau. So ein, ich brauche Raum. Und auch Jesus braucht Raum. Und er nimmt sich Raum. Und er gibt mir Raum. Ja. Ich bin aber dankbar, dass ich jederzeit kommen kann in meine stille Kammer, an meinen ruhigen Ort, so und wo ich ihn belabern kann. Oder was auch immer ich brauche. Ja. Aber wir müssen akzeptieren, dass für uns schon gesorgt ist und dass wir jeden Tag so viel haben, wie wir brauchen werden. Wir haben nie einen Tag, den wir vor uns haben, ab jetzt zu wenig. Wir haben schon alles empfangen, hat er gesagt. Und das ist eben der Punkt. Finden wirst du aber diese Fülle an Reichtum nur, wenn du still wirst und akzeptierst. Wenn du Gott kennenlernst und verstehst als kleiner Mensch, wie groß er ist. Und wenn du akzeptierst und annimmst, so dass er denen gibt, die Fragen. Dass ich nicht mit Zweifeln kommen muss oder was auch immer, sondern dass ich weiß, dass ich erhört werde. Ja. Im Endeffekt ist er der, der richtet. Und er ist der, der entscheidet. Er ist der, der belohnt. So wie man es hier am Mittwoch, da ging es auch um Spenden, genau. Und da war auch so ein Bibelvers in Sprüchen. Habe ich es vielleicht noch offen? Ja. In Sprüche 19, Vers 17. Wer sich über den Armen erbarmt, der leiht dem Herrn. Und er wird ihm seine Wohltaten vergelten. Und ich fand den so cool, den Vers, so weil dass eine ganz neue Perspektive irgendwie ist, so ein, ich gebe irgendwas, vielleicht was, was ich überhabe, einen Überfluss oder was, was mir gerade wehtut, so ein, ne, irgendein Menschen oder irgendeine Sache, was auch immer, so ein, und, aber das ist nicht so, dass ich es weggebe und verliere oder Verlust ist, ne, sondern das, was ich jemandem gebe aus Liebe, das leiht sich Gott von mir. Und dieser Gedanke, dass Gott sich was leiht, das heißt, alles, was ich gebe und alles, was ich tue, so ein, das ist für Gott nicht nichtig und nicht selbstverständlich oder weg, sondern Gott selber investiert in dem, was ich gebe. So ein, und ich bekomme zurück. Und Jesus sagt ja, sammelt ihr Schätze im Himmel. Und diese Schätze kommen nicht aus dem, was ich hier tue, sondern aus dem, was ich hier gebe. Das ist das, was ich investiere. Nicht das, was ich habe, das Talent, wird Gott mehren. Sondern das Talent, das ich investiere und gebe und ausgebe. Und mir dadurch Zinsen oder irgendwas anderes halt erhoffe. Ne? Wer kärglich sät, wer wenig sät, wird auch wenig ernten. Ne? Hatten wir auch am Mittwoch. Aber wer reich aussät, viel aussät, wird auch mehr ernten, ist logisch. Ne? Und das ist eine Sache, die ich anwenden möchte. Nicht festzuhalten, wenn ich wenig habe. Oder wenn es wenig scheint. Sondern erst recht dann loszulassen und sagen, ja, dann lieber alles, aber dafür wird dann auch mehr kommen. Ja. Oder du bist wie Laban, der festhält an seinem Besitz, die Söhne. Der Gott kennt. Gott wird sogar noch zu Laban reden. Das wird aber Laban nicht dazu bringen, sich zu bekehren zu diesem Gott. Aber denen seine ganze Welt schlecht wird, wenn ihm was genommen wird. Oder wenn es nicht mehr wird. Das ist ein Fluch. Und ich möchte lieber das Herz haben, zu investieren und zu geben, in dem Sinne, der Herr gibt und der Herr nimmt. Am Endeffekt werde ich schon meinen Lohn bekommen. Weißt du, wir Menschen halten uns hier fest an diesem Leben so oft. Und das ist das, was uns so traurig und unglücklich macht. Okay, lesen wir noch den Rest. Vers 14. Da antwortete Rahel und Lea und sprachen zu ihnen, haben wir auch noch ein Teil oder Erbe im Haus unseres Vaters? Werden wir nicht von ihnen angesehen, als wären wir fremd? Er hat uns ja verkauft und sogar unser Geld ganz verzehrt. Darum gehört auch all der Reichtum, den Gott unserem Vater genommen hat, uns und unseren Kindern. So tue nun, was Gott dir gesagt hat. Da machte sich Jakob auf und lud seine Kinder und seine Frauen auf Kamele. Und er führte all sein Vieh weg und seine ganze Habe, die er erworben hatte, seine eigene Herde, die er in Padan Aram erworben hatte, um zu seinem Vater Isaak ins Land Kanaan zu ziehen. Laban aber war weggegangen, um seine Schafe zu scheren. Und Rahel stahl die Teraphim, also ein Hausgötze, die ihrem Vater gehörte. Jakob aber täuschte Laban, den Aramäer, indem er ihm nicht mitteilte, dass er fliehen wollte. Und er machte sich auf und entfloh mit allem, was er hatte, und setzte über den Euphrat und wandte sein Angesicht dem Bergland von Gilead zu. Manchmal kommt es einem so vor, als ob man feststeckt, als ob sich nichts verändert, als ob immer alles gleich ist, als ob das nie enden wird in der Situation, in der man gerade ist und in der Ungewissheit oder in diesem Alltag halt. Ne? Und das ist aber das, was mir immer wieder Hoffnung gibt, dass ich meinen Gott suche und dann auch erfahre, immer wieder geistlich, es wird der Moment kommen, wo wieder Veränderung kommt. Und da werde ich wieder Kraft haben und Zuversicht und neue Freude. Da werde ich meine Sachen packen und dann mit Vertrauen auf die Zukunft gucken und investieren. Ja. Das Problem ist halt, solange ich aber hier bin und Gott noch nicht gesagt hat, pack deine Sachen und los, darf ich nicht müde sein. Und darf ich nicht zum Stillstand kommen. Darf nicht vergessen, dass ich hier gerade jetzt und heute eine Aufgabe habe und eine Verpflichtung anderen gegenüber. Dass hier jetzt und heute auch ein Wille Gottes herrscht über meinen Alltag, über mein Leben. So dass ich hier und heute und jetzt, dass es jetzt nicht darum geht, so in meine Zukunft zu investieren, sondern vielleicht in die Zukunft von jemand anderes. Ich darf das jetzt nicht vergessen, das ist echt wichtig. Das Schlimmste, was ich kenne, ist, wenn ich undankbar werde. Und das werde ich jedes Mal dann, wenn ich vergesse, was ich habe. Und wenn ich ins Jetzt gucke, kann ich dankbar sein. Ist für alles gesorgt. Selbst in den schlimmsten Depressionen kann ich da sitzen, dann halt nur mit diesem Teelicht. Außer es Lichter. Und ich weiß, jeder Schmerz und jede Sorge und jede Angst, die mich plagt, wird vergehen. Auch wenn es sich so anfühlt, als ob es morgen und übermorgen und immer so weitergeht, so es ist nicht wahr. Ich weiß, Gott hat alles berechnet und bemessen. Und das ist eben das Ding, Jesus hat versprochen, dass wir im Jetzt, im Heute, fröhlich sein können. Frieden haben können. Stark sein können und dominieren oder beherrschen können, was uns sonst beherrscht. Dass wir ohne Sorgen und ohne Zweifel und ohne Ängste sein können. Dass wir in seinem Willen sein können und verstehen können, was er will. Es ist möglich und es ist da. Die Sache ist halt nur, wie gut kenne ich Gott? Wenn es für mich da ist, dann kenne ich Gott schon sehr gut. Und weiß, dir kann ich vertrauen. Fange ich erst an, Gott kennenzulernen, dann wird es solche Tage nicht so oft geben. Wenn er einen rausholt aus seiner Blase und man nicht locker und flockig läuft. Ja, ich bitte dich, dass du unsere Herzen durchforscht und dass wir uns nicht ans Falsche halten. Herr, bitte erhebe unsere Blicke, dass wir das Licht erkennen und dich erkennen. Herr, wir sind nie gottlos. Dafür danke ich dir, dass einfach für alles gesorgt ist. Ja, du verstehst meine Sorgen, meine Ängste und meine Zweifel an bestimmten Sachen. Aber ich muss mich dem nicht ergeben. Und dafür danke ich dir, Herr. Ich will weiter lernen, wer du bist. Und still werden vor meinem Gott. Und deine Antworten erkennen. Ich bitte dich, dass du jeden hier in diesem Raum segnest mit deiner Fülle und mit deiner Gnade und dass hier jeder im Alltag dich finden darf. Ja, ich will mich auch freuen an dir und ich will dankbar sein. Danke, dass du mich verstehst, auch in meiner Schwachheit. Amen.